Mehr als eine Frau deiner Zeit. Der Generationen-Podcast mit
Lisa,
Daniela
und Christine. Wir möchten herausfinden, was ostdeutsche Frauen verschiedener Generationen verbindet
und was sie trennt.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von unserem Podcast Mehr als eine Frau deiner Zeit, der Generationen-Podcast.
Schön, dass ihr zu uns gefunden habt und uns nun zuhört.
Wir sind Daniela, Lisa und Christine. Wir studieren alle drei an der Uni Halle und wir sind alle drei Kinder von Eltern mit Ostsozialisation und noch dazu junge Frauen, die gerade aus dem Studium in den Job starten.
Ja, und obwohl wir die DDR selbst nie erlebt haben, beschäftigt uns aber die Unterscheidung von Ost und West ziemlich stark. Und warum das so ist, warum wir uns als ostdeutsche Frauen identifizieren und was das Ganze mit unseren Eltern zu tun hat, das versuchen wir in unserem Master-Abschlussprojekt, diesem Generationen-Podcast, herauszufinden.
Ja, aber interessant wäre natürlich erstmal, sag doch mal, fühlt ihr euch ostdeutsch? Dani, fang du doch mal an.
Ja, also irgendwie schon. Ich habe die DDR zwar nicht mehr selbst erlebt, aber schon ihre Nachwirkungen immer in Familiengeschichten zum Beispiel gespürt. Oder auch, wenn ich mich irgendwie an meine Kindheit und Jugend in Brandenburg erinnere. Ich bin in der Nähe von Spremberg aufgewachsen, südlich von Cottbus. Und da waren so Besonderheiten der Nachwendezeit schon sehr präsent, nur war mir das auch ganz lange nicht bewusst. Also zum Beispiel sowas wie fehlende Arbeitsplätze und Perspektiven. Ich kannte zum Beispiel das Wort ABMer aus Familiengesprächen, habe es schon tausendmal gehört, aber wusste ganz lange nicht, was das eigentlich bedeuten soll. Und heute weiß ich, dass es staatlich geförderte Maßnahmen gegen hohe Arbeitslosigkeit waren nach der Wende. Und ja, für mich selbst war es tatsächlich auch keine Option, nach dem Abi in der Region zu bleiben, da ich das Gefühl hatte, vor Ort irgendwie nichts erreichen zu können, was ich heute inzwischen auch wieder ein bisschen anders sehe. Aber so dieses Gefühl des Abgehängtseins, die DDR-Mustervorhänge im Klassenzimmer oder der gute alte Polylux, aber auch die Angst zum Beispiel, dass tatsächlich Freunde von mir auf dem Weg zum Busbahnhof von irgendwelchen Kleinstadt-Nazis angepöbelt werden, das sind alles so Sachen, die haben mich schon auch geprägt. Und dann habe ich vor 2 Jahren angefangen, mich intensiver mit der Frage nach meiner Verbindung zum Ostdeutschsein zu beschäftigen. Und dazu beigetragen hat zum Beispiel auch die Wahlberichterstattung damals zur Europawahl à la So ist er, der Ossi. Und ja, dann war das so, dass ich bei Twitter einen Tweet gesehen habe von der Initiative Wir sind der Osten. Und ich fand das so cool, weil das war so ein erster Moment, in dem man irgendwie so ein positives Ostbewusstsein geschaffen hat und wo es dann irgendwie ja nicht mehr hieß, du kannst erfolgreich sein, obwohl du aus dem Osten kommst, sondern vielleicht gerade weil. Also die Frage einfach mal anders zu stellen und zu gucken, welches Potenzial kann es denn haben, irgendwie verschiedene Systemerfahrungen gemacht zu haben. Und das, ja, so bin ich so ein bisschen dazu gekommen, mich mit Ostdeutschland zu beschäftigen. Aber Christine, erzähl du doch mal, was verbindest du denn mit dem Ostdeutschsein?
Ich glaube, teilweise ganz ähnlich wie du auch. Also beispielsweise musste ich jetzt daran denken, wie mir ABM-Kraft eben von meinem Papa her auch so voll der gängige Begriff war, aber ich ganz lange gar nicht reflektiert habe, was es eigentlich ist und dass das was Ostdeutsches ist, dass das in diesem Zuge entstanden ist. Und da geht es mir praktisch wie dir, dass da ganz viel erst viel später reflektiert wurde und ich begriffen habe. Und also ganz klassisch bin ich zwar auf dem Papier noch in der DDR geboren, aber im Grunde bin ich eben das typische Wendekind. Also ich kenne die DDR nur aus Erinnerungen und Erzählungen anderer und fühle mich aber trotzdem, was ja auch für die Wissenschaft so ein ganz interessanter Punkt ist, diesem Land, was aber ja schon vor meiner Geburt im Grunde gar nicht mehr wirklich existierte, immer noch auf gewisse Weise verbunden. Also ich fühle mich da immer noch zugehörig und verbinde damit auch irgendwie was Besonderes zu sein, eben zu einem Land zu gehören, das es einfach gar nicht mehr gibt und irgendwie auch die Aufgabe zu haben, da gewisse Erinnerungen dran zu erhalten und vielleicht auch Dinge richtig zu stellen, die eben in der Öffentlichkeit hier und da eben nicht ganz richtig dargestellt wurden, das mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten, so wie du es jetzt auch gerade erzählt hast mit Wir sind der Osten. Genau. Bei dir, Lisa?
Ja, also ich kann das noch ergänzen. Also im Gegensatz zu Dani komme ich aus ursprünglich Ostberlin, also ich bin auf dem Papier auch noch ein DDR-Kind sozusagen und habe sehr häufig die Geschichte von meiner Mama gehört, an der Mauer noch entlang geschoben worden zu sein im Kinderwagen. Aber das ist dann auch schon alles, was ich persönlich von der DDR mitbekommen habe, wobei mitbekommen ja auch in Klammern zu setzen ist, weil daran kann ich mich natürlich nicht erinnern. Aber so den ersten Moment, wo ich gemerkt habe, es gibt irgendwie so dieses Ost-West-Ding und ich werde bin sozusagen irgendwie ein Ostkind, hatte ich im Studium, als ich nämlich den Traumzauberbaum zitiert habe und mit sehr, sehr großen Augen angeguckt wurde, weil meine Kommilitonen, zumindest ein paar davon, den nicht kannten. Und ich dachte mir, ach krass, guck mal, die haben irgendwie ganz andere Geschichten in ihrer Kindheit gehört als ich und wir haben da überhaupt nichts, was wir so teilen können. Und das war so der erste Moment, wo es dann für mich angefangen hat, das irgendwie tatsächlich auch zu reflektieren, wie ihr das gesagt habt. Weil diese ganzen Geschichten, die so auf diesen Familienfesten erzählt wurden, die klingen halt voll in meinem Kopf nach. Und da kann ich, glaube ich, sehr viele auch so Dorfgeschichten, wenn mein Papa ins Fernlager gefahren ist, ne, oder meine Mama irgendwie bei den Pionieren unterwegs war. Da gibt es sehr, sehr viele, die man erzählen könnte, aber das würde ausarten. Mhm. Genau, aber da habe ich auch angefangen, das so ein bisschen zu reflektieren und zu hinterfragen. Und ich habe noch zwei Omas, meine Opas sind schon verstorben und das sind zwei wunderbar taffe Frauen, von denen ich sehr viel gelernt habe und für die zum Beispiel arbeiten, das war halt klar, die arbeiten immer und das war nie eine Frage, dass sie das nicht tun und das habe ich auch übernommen und in meinem Studium ist mir das erste Mal so aufgestoßen, dass es eben nicht so selbstverständlich ist.
Mir ging es ähnlich wie dir. Also tatsächlich habe ich das auch dann im Gespräch, auch jetzt viel später irgendwie gemerkt, dass Ostfrauen ja doch irgendwie eine ganz andere Biografie haben, ganz oft als Frauen, die irgendwie in Westdeutschland sozialisiert wurden. Und dass sie auch so in vielerlei Hinsicht weiter waren, was Gleichstellung angeht. Also natürlich war das in der DDR staatlich gepusht und zum Teil war das natürlich weniger im Interesse der Frauen selbst, sondern auch eher im Nutzen für den sozialistischen Staat, der irgendwie Arbeitskräfte brauchte. Aber trotzdem ist da ja ganz viel möglich gewesen für die Frauen. Die haben zum Teil in Männerberufen, klassischen Männerberufen gearbeitet, haben ihr eigenes Geld verdient. Die konnten sich ihren Partner frei aussuchen und so ist natürlich auch ein besonderes Selbstbewusstsein entstanden und mir war gar nicht klar, dass es heute für uns selbstverständlich in gewisser Weise, aber damals war es das alles noch nicht und ja, als wir angefangen haben, uns damit zu beschäftigen, hat Christine dann eine Doku gefunden.
Ja, genau, die habe ich bei meiner Arbeit gefunden und die ist ja der Ausgangspunkt für unser Projekt. Also die Dokumentation ist von 1994 und ist mir eben durch Zufall in die Hände gefallen und sie heißt Früher waren wir gut genug, Wendeerfahrungen ostdeutscher Frauen aus den Bereichen Chemie, Leder und Bergbau und sie porträtiert eben mehrere ostdeutsche Frauen in sehr männerdominierten Berufen und die Frauen erzählen von ihren ganz individuellen beruflichen Situationen, vor allem im Zuge der Wende und nach der Wende, was sich für sie damit verändert hat und diese fast 30 Jahre alte Doku hat für uns als nächste Generation junger ostdeutscher Frauen tatsächlich viele Themen angesprochen und auch Probleme, die wir für uns tatsächlich ja auch noch wahrnehmen, die unglaublich aktuell sind dafür, dass sie schon fast 30 Jahre alt sind. Und das war so der Grund, dort anzusetzen und sich zu fragen, okay, was ist eigentlich von dem, was diese Frauen erlebt haben, noch übrig, was wird weitergelebt durch uns? Und es entstand eben diese Frage nach dem Generationenerbe der ostdeutschen Frau. Gibt es da eins? Und wenn ja, wie sieht das denn aus? Und meine Chefin, die war natürlich dann auch ziemlich happy und hat sich sehr gefreut, dass diese Doku nochmal von drei jungen ostdeutschen Frauen plötzlich ausgegraben wird und dass sich damit junge Menschen einfach nochmal beschäftigen und dem Ganzen auch Aufmerksamkeit geben. Sie war ja da selber auch tatsächlich involviert, hat diese Doku mitproduziert und war auch ein bisschen gerührt, dass das nochmal auflebt. Genau. Was hat euch denn eigentlich, also ich habe ja einen ziemlich persönlichen Bezug durch meine Arbeit, was hat euch daran gereizt, an dieser Doku mitzumachen? Also an dem Projekt mit der Doku?
Also ich fand das besonders spannend, dass man gesehen hat, wie anpassungsfähig die Frauen irgendwie waren, dass sie ja wirklich so viel erlebt haben in dieser Zeit. Da hat sich alles irgendwie auf den Kopf gestellt. Es wurden wahnsinnig viele Frauen arbeitslos vom einen auf den anderen Tag. Sie mussten sich irgendwie neu erfinden. Sie mussten nochmal Fragen stellen von, wo will ich hin, was mache ich jetzt? Und da ganz viel auch schaffen, improvisieren. Und das ist auch so eine Eigenschaft, die ich bei meiner Mutter bewundere. Also die hat auch unglaublich viel schon gemacht in ihrem Arbeitsleben. Also sie hat angefangen, als Textilfacharbeiterin eine Lehre zu machen. Dann war sie im Fachschulstudium Textilingenieurin. Nach der Wende war sie dann irgendwie in der Gastro. Dann hat sie noch einen Abschluss gemacht zur Fachberaterin im Außendienst. Das hat sie am Ende tatsächlich nie gearbeitet, aber es war einfach irgendwie etwas, was man machen konnte, weil es irgendwie nichts anderes gab. Und sie war tatsächlich auch die Einzige, die das am Ende fertig gemacht hat. Dann hat sie noch eine Weile in der Textilfabrik gearbeitet und wurde Maschinenführerin. Dann war sie auch noch eine Zeit lang bei Daimler und hat Elektrobatterien irgendwie als Maschinenführerin hergestellt. Und sie war auch die erste Frau an der Anlage, die das gemacht hat, ne? Und dann hat sie tatsächlich jetzt kurz vor ihrem 50. Geburtstag noch eine Ausbildung in der Altenpflege gemacht. Also ich finde das wirklich bewundernswert, was diese Frau alles gemacht hat. Und dann frage ich mich ganz oft, wow, warum haben wir oft so großen Respekt oder kriegen kalte Füße, irgendwie so den nächsten Schritt zu gehen, wenn man doch irgendwie sieht, was alles möglich ist.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Das war auch das, was ich super spannend fand, ne? Also ich meine, das sind Frauen, die haben in einem System gelebt, was von heute auf morgen dann nicht mehr existierte, ne? Also die Frage von, wer bin ich eigentlich, wo bin ich zu dem Zeitpunkt und was macht das mit mir und mit meinem Leben, das fand ich halt auch super spannend. Also dieses irgendwie ja voll viel verlieren, für manche sogar irgendwie gefühlt alles und trotzdem nicht aufgeben. Also zumindest die Frauen in dieser Doku, die waren einfach wirklich stark und das hat mich sehr beeindruckt einfach. Und genau, das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, lass uns mal gucken, was ist denn eigentlich aus diesen Frauen geworden? Also wo leben die, wie leben sie, was ist in den 30 Jahren passiert und wie schätzen sie sozusagen ihr Leben rückblickend ein? Und was haben sie auch so erlebt? Naja, und dann haben wir uns auf die Suche nach den Frauen begeben und sind so richtig wie Detektive vorgegangen und haben, also ich für meinen Teil habe sehr viele Facebook-Profile durchstöbert auf der Suche nach den Frauen und es gibt von manchen Namenskombinationen sehr, sehr viele. Ich habe auch durch manche Amtsblätter gestöbert und dabei absurde Anzeigen gelesen, um diese Frauen zu finden und es war mitunter gar nicht so leicht, aber wir haben dann doch ein paar gefunden und sie angeschrieben.
Also ich habe Online-Telefonbücher gewälzt, was auch eine ganz gute Recherchemethode war. Habe aber zum Beispiel auch eine, naja, wäre es meine Absage gewesen, kassiert. Und zwar habe ich versucht, eine Frau zu erreichen, wo ich mir ziemlich sicher war, dass sie eine der Protagonistinnen aus unserer Dokumentation ist, aber ja, sie hat irgendwie leider immer aufgelegt, als ich ihr erklären wollte, was wir eigentlich machen und es war immer so mitten im Satz und ja, das war ein bisschen frustrierend, da habe ich mich kurz mal gefühlt wie eine Stalkerin, aber das gehört halt irgendwie auch dazu ab und an. Dann war ich aber sehr glücklich, dass wir über Bekannte von mir auch noch ein paar heiße Kontakte bekommen haben. Und am Ende haben wir so 5 Frauen gefunden. Eine Frau wohnt heute im Schwarzwald. Sie ist fast 80 Jahre alt und ja, lebt dort mit ihrer Tochter und ihrer Enkeltochter. Und das war dann irgendwie auch der Moment, wo wir überlegt haben, auch mit den beiden, also quasi den nachfolgenden Generationen zu sprechen und daraus quasi Generationengespräche zu machen. Sie selbst hat mehr als ihr halbes Leben in der DDR verbracht. Sie hat erfolgreich im Bergbau gearbeitet. Ihre Tochter war gerade in Ausbildung, als die Mauer gefallen ist und gemeinsam mit der Enkelin, die kurz vor der Wende geboren ist, sind die zwei dann Anfang der 2000er Jahre von Hoyerswerda in Sachsen nach Baden-Württemberg gezogen in den Schwarzwald. Und dann haben wir noch ein Mutter-Tochter-Team, das gemeinsam ein Unternehmen führt in Leipzig. Und wir haben noch eine Frau, die im Bergbau arbeitet und mit ihrem Mann im brandenburgischen Spremberg wohnt. Ja, und wir haben uns die Fragen gestellt, was wird weitergegeben? Also wie schauen diese Ostfrauen denn selbst auf ihr Vermächtnis und ihren Gleichstellungsvorsprung und auf das, was sie dem vereinten Deutschland vermacht haben und mitgegeben haben? Und ja, und was denken die Jüngeren eigentlich darüber? Was nehmen sie für sich mit daraus? Letztlich führt das irgendwie auch zu der Frage, was bedeutet es heute eigentlich noch ostdeutsch zu sein? Und da gab es ja in den letzten Jahren immer mal wieder auch ein paar neue Bücher zu, zum Beispiel Valerie Schönjans Ostbewusstsein oder Johannes Nichelmanns Nachwendekinder. Und ja, das knüpft an ganz viele spannende Diskussionen an, die wir auch heute 30 Jahre nach der Wiedervereinigung führen. Diskussionen über Zugehörigkeit, über Identität und auch über Anerkennung.
Ja, und dann kam Corona. Genau, also ja, dann warten wir eben die Situation, dass wir eine echt schöne Idee haben und dass wir auch eine tolle Doku haben, auf der wir aufbauen können. Aber die Frage, wie können wir das Ganze umsetzen? Also ursprünglich wollten wir eben gern zu den Frauen fahren, zu ihren Familien mit der Videokamera und da eben auch nochmal Videoaufnahmen machen in Anlehnung an das Format eben der Doku. Und dann war eben die große vermeintliche Hürde diese Pandemie und der Lockdown und der, ja, das machte den Anschein, als würde uns dann ein großer Strich durch die Rechnung gehen, der aber letztlich eigentlich sich als großer Gewinn rausgestellt hat, weil wir dann uns entschieden haben, daraus einen Podcast zu machen und das Risiko eingegangen sind, die Frauen weitestgehend mit unseren Fragen, die wir vorher entwickelt haben, einfach alleine zu lassen. Also ihnen die Mikros zu schicken, ihnen die Fragen zu schicken, ein kleines Care-Paket mit einem kleinen Piccolo und was zu knabbern, was ein bisschen die Zunge löst und für gute Laune sorgt und haben gehofft, dass dabei tolle Sachen bei rauskommen. Und zum Glück hat das genau so funktioniert, wie wir uns das erhofft hatten.
Ja, auf jeden Fall. Also wir sind da schon ein durchaus großes Risiko eingegangen. Als ich das meinem Freund erzählt habe, sagte er, nur seid ihr verrückt, ihr schickt den Mikros, ihr kennt die doch gar nicht. Und ich so, ja, ein bisschen verrückt ist es schon, aber wir hoffen einfach mal, dass es irgendwie gut ausgeht und wir nicht arm werden, weil wir so viele Mikros verschicken, die dann nicht zurückkommen. Aber jedes Mikro hat seinen Weg zurückgefunden und genau, wir haben das über einen längeren Zeitraum gemacht, sodass wir das letzte Gespräch dann als Krönung unseres Projektes doch noch in Persona führen konnten. Aber genau, wir haben viele Mikros durchs Land geschickt.
Ja.
Die Frage ist nun, was erwartet denn eigentlich unsere Hörer und Hörerinnen?
Ja, also es sind sehr schöne und persönliche Einblicke in drei Familiengeschichten entstanden, die ganz verschiedene Rahmenbedingungen für Frauen früher und heute aufzeigen und auch eine Gesellschaft reflektieren, die aus zwei verschiedenen politischen und gesellschaftlichen Systemen entstammt.
Ja, euch erwarten also drei, ja genau, ihr habt richtig gehört, drei Staffeln, denn wir haben nicht nur eine Staffel gemacht, wir haben gleich drei Staffeln gemacht, weil wir es so spannend fanden. In der ersten Staffel gucken wir uns so ein bisschen an, was waren denn so die beruflichen Stationen unserer Protagonistinnen? Was haben sie für Erfahrungen gemacht? Mussten sie sich viel behaupten? Und wie war das als Frau im Job in der DDR und vor allem auch heute irgendwie zu arbeiten? Genau, und in der zweiten Staffel geht es dann mehr um so eine Familienthematik, ne? Um Vereinbarkeit von Kind und Beruf. Wie funktioniert das? Wie haben die das gemacht? Wie haben sie es heute gemacht? Was sehen sie auch so für Unterschiede? Und auch natürlich um Gleichberechtigung in der Partnerschaft. Das ist ja auch ein sehr großes Thema, was uns auch umtreibt. Und in der dritten Staffel ist es dann die Frage, ja, was heißt es denn eigentlich, eine Frau in einer Gesellschaft zu sein, damals und heute? Auch eine Frage, mit der wir uns durchaus schwer tragen.
Und besonders wollten wir natürlich darauf hinaus, was die Verbindungslinien sind zwischen dem damals und dem heute. Also was denken die Frauen über ihre Zeit in der DDR, die Wiedervereinigung und das Hier und Heute? Also wie haben sich ihre Leben entwickelt? Was hat sich verändert? Und wie nehmen ihre Töchter oder Frauen jüngerer Generationen das wahr? Ja, und außerdem war es uns auch wichtig, die persönlichen Wahrnehmungen auch in den größeren Kontext zu setzen und sie auch mit Fakten zu ergänzen.
Was nehmen wir so für uns mit? Also ich kann jetzt für mich sprechen, ich glaube sicherlich auch zum Teil für euch. Auf jeden Fall fand ich diesen Erfahrungsaustausch mit der eigenen Generation in dem Moment ja mit euch, auch hier jetzt zu sitzen und darüber nochmal zu reden oder auch während des ganzen Prozesses ja sich ständig darüber auszutauschen, auch im privaten Umfeld darüber zu reden, wenn man vom Projekt erzählt und dann doch zu merken, wie sehr das ja auch das eigene Umfeld beschäftigt, also wie sie sich ja auch manchmal hinterfragen, womit sie sich identifizieren und so weiter. Und das dann in Verbindung mit den Erfahrungen der eigenen Eltern oder der Vorgeneration, ne? Also Menschen, die eben in der DDR, die DDR erlebt haben, von deren Erfahrungen man zehrt und natürlich auch ein Verständnis für diese Gefühlswelt einer Transformationsgesellschaft, die so einen Wandel mitgemacht hat und zwei politische und gesellschaftliche Systeme erlebt hat und von einem ins andere gestürzt wurde. Das macht ja auch viel mit einem persönlich emotional und sich darüber auszutauschen und so unglaublich persönliche Einblicke in die Familien- und Gefühlsgeschichten von komplett fremder Menschen zu bekommen. Das ist auch unglaublich faszinierend, wenn ich jetzt darüber nochmal nachdenke. Das sind total fremde Frauen, die wir angerufen haben und gefragt haben, ob sie uns zufällig Lust, also ob sie zufällig Lust haben, uns ihre Lebensgeschichte zu erzählen. Und die einfach nur gesagt haben, ja, können wir machen. Und dann sich hier bitte eingelassen haben. Das ist eigentlich
schon verrückt.
Echt faszinierend. Und daraus entsteht natürlich auch ein gewisses Verständnis für gewisse Reaktionen, vielleicht auch der eigenen Eltern und des eigenen Umfelds, also die man dann auf gewisse Dinge zurückführen kann. Also das nehme ich auf jeden Fall mit. Ja.
Ja, da bleibt eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen. Also klar, der Austausch ist wahnsinnig spannend. Den habe ich auch sehr, sehr genossen. Aber ich nehme vor allem irgendwie gefühlt 1000 neue Fragen mit.
Mhm.
Also so dieses, ich muss meine Oma Dinge fragen, ich muss meine Mama Dinge fragen. Wie haben die das denn damals gemacht? Also es waren einfach so viele schöne Gedankenanstöße und so tolle Reflexionen auch irgendwie zu diesem Thema, dass das bei mir einfach nochmal so einen richtigen Stein ins Rollen gebracht hat.
Ja.
Und was ich auf jeden Fall wirklich spannend und überraschend und irgendwie auch schockierend finde, ist, dass ich immer dachte, wow, wir waren noch nie so weit in Gleichberechtigungsfragen wie heute.
Auf jeden Fall.
Und dann habe ich mich mit den Frauen, deren Geschichten und auch ja, den Rahmenbedingungen beschäftigt, die es auch in der DDR gab. Natürlich muss man das auch immer mit Vorsicht genießen, sozusagen. Aber ich habe irgendwie gedacht, wow, also das ist irgendwie, da waren wir schon mal weiter in einigen Aspekten und das hätte ich vorher ehrlich gesagt auch gar nicht so wahrgenommen. Das hat mich auf jeden Fall super beeindruckt und regt natürlich auch zum Nachdenken an. Also da ist sicher noch Luft nach oben an der einen oder anderen Stelle. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal Danke sagen an all die Frauen, die mitgewirkt haben und die sich da wirklich geöffnet haben und mit uns drei gesprochen haben. Es war wirklich, wirklich toll. Vielen Dank nochmal an euch.
Ja,
genau. Und welche Gedankenanstöße wir sonst so hatten und von welchen Gleichstellungsvorsprüngen Dani hier schon so schön geteasert hat, das könnt ihr euch jetzt selbst anhören. Genau, schaut doch einfach mal in unsere erste Folge rein. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal einschaltet. Also, bis dann.
Tschüss.
Tschüss.